Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ich begrüße Sie zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Weiter für Sie am Mikrofon Susan Sari. In diesem zweiten Teil reisen wir nach Schottland und blicken auf eine besondere Musterfabrik. Außerdem geht es in die Nationalgalerie in Berlin, wo wir ein verlorenes Gemälde suchen, den armen Poeten. Danach reisen wir weiter hinter die Alpen auf der Suche nach besonderer Architektur und wir begeben uns noch weiter Richtung Norden, nördlich des Chiemsees dann, auf die Spuren der Kelten und Römer. Ob Sie musikalisch erraten, wo unsere erste Reise hingeht? Tartan Amoebas Loch Leven Castle, eine schottische Band mit Bagpipes, Fiddle, Gitarre, Bass und Drums. Und genau hier bleiben wir und halten erstmal fest, Friedrich Engels stammte aus Barmen, das heute zu Wuppertal gehört. Er war nicht nur Sozialist und Freund von Karl Marx, er war auch Unternehmer und Erbe einer Baumwollspinnerei mit Niederlassung in Manchester. Dort beobachtete Engels mit scharfem Blick das Elend der Arbeiterschaft und die fröhliche Profitgier der Unternehmer. In Schottland aber gab es schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein äußerst erfolgreiches Unternehmen, das ganz anders war als alle anderen. New Lanark heißt es und sein Besitzer war Robert Owen. New Lanark, nicht weit von Glasgow gelegen, gehört heute zum Weltkulturerbe als Wiege des sozialen Fortschritts und Beginn der Arbeiterbewegung. Manfred Schuchmann hat sich durch diese Fabrik und ihre Geschichte führen lassen.
Die Wasser des River Clyde rauschen durch das grüne Waldtal. An seinem Ufer, im Talgrund verstreut, Gruppen mächtiger Bauten aus grau-rotem Stein, strenger Klassizismus, schiefergedeckt. Willkommen in New Lanark, der modernsten und profitabelsten Textilfabrik ihrer Zeit.
New Lanark was founded in 1782 and we were inscribed as a World Heritage Site in 2001. But we were a visitor attraction long before that, after we were restored in 1975.
It's a very, very important place, and the pride of Scotland, absolutely.
Rory Bruce führt mich durch das Hauptgebäude von New Lanark, in dem zur Demonstration noch einige der alten Maschinen laufen und ziemlich viel Lärm machen. Rory Bruce ist so rothaarig, wie ich mir einen echten Schotten vorstelle. Jung, schlaksig und sehr freundlich. Rory Bruce arbeitet für den New Lanark Conservation Trust, der die Fabrik vor dem Verfall gerettet hat, nachdem sie 1968 geschlossen wurde. Schottlands Stolz sei New Lanark und seit über 20 Jahren steht es auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Rory verfrachtet mich jetzt erstmal in einen Sessellift mitten in einer der riesigen Fabrikhallen.
This is the AnimeCloud experience. So you sit in a car.
Das ist unsere AnimeCloud-Erlebnistour. Einfach Platz nehmen und schon wirst du durch den Alltag von Arbeit und Freizeit geführt. Alles mit den Augen des Fabrikmädchens Annie gesehen, die hier in den 1820er Jahren gearbeitet hat.
Welcome to the spirit world of New Lanark. Do you believe in ghosts?
Und schon rattert der Lift uns in ein geradezu mystisches Halbdunkel, aus dem plötzlich Räume und Figuren auftauchen und mir Geschichten erzählen aus dem Leben und Arbeiten in New Lanark vor 200 Jahren. Ist ein bisschen wie Geisterbahn, denke ich, und ein bisschen wie Skilift. Figuren und Räume verdanken sich einer ausgeklügelten Hologramm-Inszenierung. Ich schnappe nur einzelne Informationshäppchen auf. Das muss ich mir von Rory gleich nochmal erzählen lassen.
The first is the 8-hour working day. Before this, people would work for up to 14 hours a day.
Erstmal galt in New Lanark ein 8-Stunden-Tag, während sonst bis zu 14 Stunden geschuftet werden musste. Robert Owens' Vorstellung war, 8 Stunden Arbeit oder Schule, 8 Stunden Freizeit oder Spiel und 8 Stunden Schlaf für alle. Dann hat er freien Schulunterricht für Erwachsene und Kinder in New Lanark eingeführt. Kinder mussten nicht in der Fabrik arbeiten. Im Alter von 5 bis 12 gingen sie zur Schule. Und dann gab es einen Arzt, kostenlos für alle.
Doctor that the villagers were able to use.
8-Stunden-Tag, Schulunterricht, Gesundheitsversorgung. Haben Sozialdemokraten und Gewerkschaften all das nicht erst viele Jahrzehnte und viele Arbeitskämpfe später erstritten? New Lanark war ihr leuchtendes Vorbild, denn der Fabrikherr Robert Owen ist einer der großen Sozialreformer der Geschichte. Überhaupt ist das schottische New Lanark eine Wiege der modernen Gesellschaft. Rory Bruce schlendert mit mir über das ausgedehnte Fabrikgelände, das eher anmutet wie eine eigene Stadt, mit großen Wohngebäuden für die Arbeiterfamilien, Einkaufsladen, Schule, dem nicht eben großen Privathaus von Robert Owen und dem seines Verwalters. Robert Owen hat in New Lanark im Jahr 1800 von seinem Schwiegervater übernommen, einem philanthropischen Bankier aus Glasgow, der unermüdlich für die Abschaffung der Sklaverei auf den Plantagen kämpfte. Wir überqueren Gräben und Kanäle, durch die zu Beginn der Fabrik noch im 18. Jahrhundert das Wasser des River Clyde geleitet wurde, um riesige Schaufelräder anzutreiben. Die Kraftquelle des Unternehmens, bevor später große Dampfmaschinen eingebaut wurden. Ein paar Dutzend Kilometer weiter wird der Clyde übrigens Glasgow erreichen, in dessen Hafen Tee, Tabak, Zucker und vor allem Baumwolle aus Amerika angelandet wurden. Rory bleibt vor dem Kaufmannsladen stehen, dem Village Store. Der Wind fegt über den offenen Platz.
So this is the Village Store, which was opened by Robert Owen in 1813.
Den Einkaufsladen hat Robert Owen 1813 eröffnet, einer der ersten Genossenschaftsläden im Vereinigten Königreich. Jeder in der Fabrik zahlte am Ende des Monats einen kleinen Teil seines Lohnes ein und konnte dafür verbilligt einkaufen. Anderswo konnten sich Arbeiter diese Einkäufe nicht leisten, für Lebensmittel, Obst, Getreide für ihr Porridge, für Milch und sogar Tee. Den konnte ein Arbeiter sonst kaum bezahlen.
Der Laden war der einzige weit und breit. Die Stadt Lanark liegt einen Fußmarsch entfernt. Also konnte man im Village Store auch Nähzeug oder Stoff kaufen, Besteck oder Geschirr, praktisch alles Nötige zu guten Preisen. Nur in einem Punkt zeigte sich Fabrikherr Owen ausgesprochen trocken.
Robert Owen wasn't a big fan of the villagers having a drink. He would only allow them to buy 2 thimbles of alcohol per week.
Nein, der große Menschenfreund Robert Owen war kein Freund von Whisky und Bier. Im Dorfladen gab es sie nur in winzigen Mengen zu kaufen. Da wird wohl mancher doch den Fußmarsch in die Stadt auf sich genommen haben. Rory Bruce ist mit mir inzwischen vor Owens eigenem Haus in New Lanark angekommen. Eher bescheiden für meinen heutigen Blick.
Well, it's not a big villa. Compared to what the workers had to live in, they were very, very luxurious.
Keine große Villa, ja, aber im Verhältnis zu den Wohnungen der Arbeiter doch sehr luxuriös.
And this is Robert Owen's study.
Das ist Robert Owens Büro und sein Original-Schreibtisch, 200 Jahre alt. Hier schrieb er seine berühmten Bücher und Essays, wie etwa Eine neue Sicht der Gesellschaft und andere.
An der Wand hinter Robert Owens Schreibtisch sein Porträt. Ein sehr gediegener Gentleman, ganz Denker und Unternehmer, freundlicher Blick, der ganzen Menschheit zugewandt. Als Textilfabrikant einer der erfolgreichsten im Lande, aber ohne die skrupellose Profitgier vieler seiner Standesgenossen. Im Gegenteil, ein großherziger Mann und Vorläufer der internationalen Genossenschafts- und der Gewerkschaftsbewegung seiner Zeit weit voraus. Selbst Karl Marx und Friedrich Engels, sonst nicht gerade Kapitalistenfreunde, fanden für Robert Owen lobende Worte. Mein Rundgang mit Rory Bruce nähert sich dem Ende. Wir sind wieder da angekommen, wo wir begonnen haben. In New Lanarks Herzstück, dem großen Saal mit den Spinnmaschinen und Webstühlen. Die Spinnmaschinen rattern immer noch unermüdlich und verzwirnen ihre Fäden. Nur die Webstühle stehen still. Ach ja, sagt Rory Bruce, die fehlenden Ersatzteile und der Brexit.
This is just something that is quite common with historic machinery. However,
das passiert halt mit alten Maschinen. Die Teile sind alle nach alten Maßen gefertigt und die einzige Firma, die sie heute noch herstellen kann, sitzt in Deutschland. Der Brexit hat alles sehr erschwert. Alles dauert länger, bis es bei uns ankommt. Und alles ist teurer geworden für uns.
Brexit has made things worse.
Schottland und die Fabrik New Lanark. Manfred Schuchmann hat sich durch die Fabrik und ihre Geschichte führen lassen. Und von hier aus reisen wir direkt weiter zurück Richtung Schweiz. Und dazu lassen wir uns auch erstmal festhalten, von Wien über St. Petersburg bis Istanbul. Architektinnen und Architekten aus der Südschweiz prägten über Jahrhunderte Europas Metropolen. Auch die Baumeister der Gegenwart hinterließen Spuren in der ganzen Welt, in San Francisco, Tokio, Athen oder München. Am liebsten bauten sie aber in ihrer Heimat, wie der Architekt der Tessiner Schule Ivano Gianola, der am 16. Februar 80 Jahre alt wurde. Sie bauten modern, experimentell und zweckmäßig und gern dort, wo sich Gegensätze harmonisch vereinen. Berge und Seen, Tannen und Palmen, Alpenstimmungen und deutsche Vita. Joachim Dresdner sah sich einige Beispiele näher an.
Die Bauten der Star-Architekten Moro, Botta und Gianola sind Weltklasse. Davon konnte ich mich überzeugen. Die Fondazione Gisla Art Collection, Franco Moros knallroten Ausstellungswürfel mit der zeitgenössischen Kunstsammlung, konnte ich in Locarno nicht gleich finden. Er steht Richtung Yachthafen am Lago Maggiore, östlich der Piazza Grande mit Restaurants und Geschäften in den Kolonnaden. Das Haus gehörte einem Ingenieur Lombardi, Dieser wirkte am Gotthard-Basistunnel mit und am Versasker-Staudamm ganz in der Nähe. Das Ehepaar Gisler kaufte den Abrissreifenbau und bat Franco Moro, etwas draus zu machen. Der Tessiner Architekt setzte Wände vor das Haus, erklärt mir der Direktor der gemeinnützigen Stiftung, Boris Kotsch.
Also sie haben alle Fenster geschlossen und diese rote Mauer gebaut, über die normale Mauer das von dem alten Haus. Und es ist ein Würfel, aber man hat das Gefühl, dass es ist ein Würfel, aber das Dach ist immer hier von dem alten Haus. So die rote Mauer geht ein Meter über den Dach von der Straße, man sieht einen Würfel.
Außen roter Würfel, innen moderne Kunst. Die Ausstellung kuratieren Pierino und Martine Gisler. Pierino arbeitete früher im belgischen Gemüsegroßhandel. Seine Frau stammt aus Belgien. Das erste Bild kauften die beiden 1976. Bei der fensterlosen Außenwand stellte Moro dem Paar zwei Farben zur Wahl: Silber oder Rot. Für Gisler war es klar. Er habe in seinem Berufsleben lange für Ferrari gearbeitet und sich deshalb für Rot entschieden. Obwohl, ein solches Auto habe er nie gefahren, versichert Gisler lachend. Boris Kotsch macht mich auf den von einem flachen Wasserkanal umgebenen Eingang aufmerksam.
Es ist ein Hommage zu unserer Region. Wir sind in einer Seeregion. Es gibt einen See in Locarno. Es ist ein wichtiges See für uns. Und wenn man über diese Brücke, das steht zwischen der Straße und dem Museum, man lässt das tägliche Leben unter uns und kommt in den fantastischen Welt von Kunst.
Fantastische Werke von etwa 220 verschiedenen Künstlern zeigen die Gislers in 8 Räumen auf 3 Stockwerken. Pierino Gisler versichert, die Ausstellungen würden jedes Jahr erneuert und von ihm und seiner Frau gestaltet. Kunstgeschichte ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im sogenannten Roten Würfel von Franco Moro. Jetzt in die Berge zu einem weiteren Beispiel moderner Baukunst. Es schüttet, aber der Postbus fährt von Locarno bei strömendem Regen in eines der wildesten Alpentäler, dem Bavona-Tal. Auf dem Weg zu Mario Bottas Kirche sah ich hunderte Wasserfälle von Nebel umgeben talwärts stürzen. Der Star-Architekt baute in Seoul, San Francisco, Tel Aviv und Peking und mehr als 50 Mal in seiner Heimat, dem Tessin, wo er 1996 eine Architekturakademie gründete. Die Kirche in Monjo aus dem frühen 17. Jahrhundert zerstörte 1986 eine Schneelawine. Nur die am Fluss geborgenen Glocken waren erhalten. Die Gemeinde wollte ein Zeichen setzen. Wir bleiben hier. 10 Jahre später, nach einigem Streit um das Projekt, so ein Futtersilo passt nicht, übergab Botta an gleicher Stelle die moderne römisch-katholische Kirche mit unzähligen Karos aus dunklem Gneis und weißem Marmor. Bis heute ein Werk, wie er sagt, bei dem ich sicher am meisten gelitten habe und das ich vielleicht deshalb am meisten liebe. 2,50 Meter ist die Mauer an der Basis stark, doch an der Krone nur 50 Zentimeter. Die turmartige Kirche mit dem gläsernen Dachoval wirkt von Weitem wie eine schräg gestellte Weferscheibe aus der Mikroelektronik. Flavio Zappa beschreibt das Innere. Zappa wuchs in der Nähe auf, studierte alpine Kultur und ist als selbstständiger Historiker im Tessin unterwegs.
Also draußen eine Ellipse und innen ein Rechteck. Die Hauptachse, also vom Eingang zum Altar, ist die kürzeste Achse. So umgekehrt dann, wie man es erwartet in einer traditionellen Kirche. Die längste Achse ist dann so diese Querachse. Die hat nicht ganz gebrochen von der Tradition. Wir haben hier ein Hauptschiff und 2 Seitenschiffe, die einfach auf diese 2 Nischen reduziert wurden. Wir haben da eine Apsis mit 12 Bögen.
Genau die 12 Apostel, die an den Hauptfassaden der gotischen Kathedralen zu sehen sind. Flavio Zappa zeigt auf 2 helle Plastiken.
Dieses Kruzifix ist beide eigentlich sind Geschenke. Crocifisso, 14. Jahrhundert, kommt aus der Toskana. Und die Madonna ist noch älter, Byzantina, ecco. Eine byzantinische Madonna.
Dieser Kirchenneubau wurde ohne öffentliche Gelder errichtet. In die Bodenplatten sind Namen von Sponsoren eingraviert. Sie stammen meist von außerhalb des Tals, denn hier gingen die Meinungen zu Bottas Kirche weit auseinander. Weit und breit wohnt hier niemand mehr. Auf ein Symbol weist mich Flavio Zappa hin.
Es gibt dann diesen doppelten Bogen, der schon draußen beginnt, die Verbindung von Erde zum Himmel oder zum Himmelreich. Das ist auch ein Gedanke, dass man so diese Naturgewalt Widerstand gibt.
Das vom Glasdach einfallende Tageslicht erhellt den gesamten Raum. So wie eine Lawine eine Zäsur für Monjo wurde, ist diese Kirche ein Bruch. Zurück nach Locarno, dann mit der Bahn durch den neuen Tunnel nach Lugano. Bei Ivano Gianola sehe ich, dass modern noch wuchtiger sein kann. Seine exklusiven Villen stehen in der Schweiz, größere Bürobauten in Deutschland. Wie Mario Botta ist er in Mendrisio bei Lugano zu Hause. Gianolas Meisterstück in Lugano wurde 2015 fertig. Er ist neben Botta und Moro der dritte zeitgenössische Architekt, der in seiner Heimat markante Spuren hinterlassen hat. Lugano zahlte für Gianolas Meisterstück 200 Millionen Franken. Für das kulturelle Herz, für das Kunst- und Kulturzentrum, direkt am See. Weil man ein ehemaliges Grand Hotel einbezog, entstand ein zum See offener, gepflasterter Platz. Auch etwas versteckt, ein früheres Kloster gehört zu dem Komplex. Mitten auf der Rasenfläche zwischen Kreuzgang und Wohnungsfenstern mit der grauen Aluminiumfassade hält sich ein einziger, uralter, knorriger Olivenbaum. Zum LAC, dem Kunst- und Kulturzentrum. Luisa Quinn Canonico führt gern durch das L-förmige Haus. Wir treffen uns auf dem Vorplatz und schauen auf den gewinkelten Klotz.
Es ist ein Stahl- und Betonbau. Der ist aber überdeckt worden mit drei Materialien, sehen Sie hier, das Graue, worauf wir stehen. Das ist Granit aus der Schweiz, der Lodrino-Granit. Übrigens, Mario Botta arbeitet auch sehr stark mit diesem Granit. Oben im Monjo ist auch eine Bank in Basel und so weiter.
Im über 10 Meter hohen Vestibül ginge es nach links in das Museum mit dem Original Dürer, den Sie stolz vorweisen. Die Treppe hinauf ins Theater. Mit der einzigartigen, optimalen Akustik auf jedem der 1000 Sitzplätze.
Wir haben 1000 Plätze im Theater, da aus der Halle strömen, in die Halle strömen, dann müssen sich die gleich mal verteilen. Und die Treppen, die sind dann so proportioniert, dass man sprechend hoch und runter kann, ohne dass man sich auf die Füße schauen muss.
Ivano Gianola baute Villen und Wohnhäuser. In der Münchner City das Einkaufszentrum 5 Höfe. Doch Lugano, das sei seine größte Herausforderung gewesen, erklärt mir Luisa Quinn Canonico.
Und einer seiner Maximen war, dass der heutige moderne Mensch ja eigentlich ungern kanalisiert wird in der Architektur. Er soll auf eigene Faust Plätze, Orte selbst entdecken und muss da einen größeren Leitfaden kriegen, wo was liegen könnte.
Beim Treppensteigen hinauf zum Theater übersehe ich gut, wo was liegt und schaue noch einmal auf die hohe grüne Seitenwand. Draußen am Platz setzt sich die grünliche Verkleidung fort.
Sie sehen auch, dass dieser Stein wie heute eigentlich die Formen und die Farbe des Seewassers aufnimmt und so eine Kontinuität optisch herstellt zwischen dem Grün der Berge. Dieses Grün nimmt die Vertikale der Berge und das Flache des Sees auf und bringt es erneut im Bau hinein in die Vertikale.
Hohe Fenster auf der Rückseite des LAC geben von der Treppe aus den Blick auf den nahen Parkhügel frei. Ich stelle mir die Atmosphäre vor, wenn hier sommers unter Maulbeerbäumen und Kastanien zu stimmungsvollen Konzerten und Empfängen eingeladen wird. In Lugano, nur eine Bahnstunde von Mailand entfernt und nicht weit von Luzern und Zürich.
Architektur der Südschweiz, mein Kollege Joachim Dresdner, hat sich Beispiele näher angesehen. Und damit kommen wir zu Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann. Denn lassen Sie uns erstmal festhalten, in der Regel kann man sie ja sehen. Daher der Name Sehenswürdigkeiten. Es gibt aber auch solche, die man eben nicht sehen kann oder jedenfalls nicht mehr. Und dazu gehört das Bild Der arme Poet von Karl Spitzweg, das er 1839 gemalt hat und das als das berühmteste seiner Bilder gilt. Bis 1989 war es im Besitz der alten Nationalgalerie in Berlin und der neue Besitzer, der ist leider unbekannt. Der arme Poet wurde nämlich in einer spektakulären Aktion vor rund 35 Jahren gestohlen. Und seitdem ist es nicht wieder aufgetaucht. Bisher jedenfalls nicht. Was uns darum an Sehenswürdigkeit entgeht, das erzählt Bernd Geißen.
Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert.
Ich würde was drum geben, das zu sehen.
Ja, aber man sieht gar nichts.
Es ist der 4. September 1989, ein Montagmorgen. Dieses Datum wird man in den Berliner Museen so schnell nicht vergessen. Erst recht nicht im Schloss Charlottenburg, der ehemaligen Sommerresidenz der preußischen Könige. Das Schloss wurde später dann Außenstelle der alten Nationalgalerie in Berlin. René Allange, Kriminalhauptkommissar im Berliner Landeskriminalamt, erzählt, was an diesem 4. September passiert ist.
Damals haben sich zwei Männer den Zutritt verschafft, ganz normal während der Öffnungszeiten, also unmittelbar nach der Öffnung des Museums, sind sie in das Museum hineingegangen. Und dann sind diese zwei Personen praktisch durchs Museum gegangen, durch das Schloss Charlottenburg, durch die unterschiedlichen Räume, bis sie dann im Saal 9 in der Galerie der Romantik angekommen waren.
Dort hingen unter anderem zwei Bilder des Malers Karl Spitzweg. Das eine der Liebesbrief, das andere der arme Poet.
Und dann passierte gegen 10.40 Uhr Folgendes, dass der Mann, der im Rollstuhl saß, plötzlich doch laufen konnte. Er ist aufgesprungen, zusammen mit seinem Mittäter, ist auf einen Wachmann zugegangen und hat den sofort niedergeschlagen und sich anschließend zu diesen beiden Gemälden begeben, hat dann mit einer Kneifzange die Drähte durchschnitten und hatte praktisch ziemlich schnell die relativ kleinformatigen Kunstwerke an sich genommen und dann die Flucht ergriffen.
Und zwar zu Fuß, ohne den Rollstuhl, raus aus dem Schloss, durch den Schlosspark, zu einem wartenden Auto.
Man hatte damals auch noch schnell den Alarm ausgelöst. Das waren noch, sehr konventionelle Mittel. Also da wurde der Wachmann hat dann noch in eine Pfeife getrillert und so seine Kollegen informiert und man hat laut durch die Säle gerufen, Diebstahl oder Raub oder so etwas Ähnliches. Also man hat schon alles versucht, um die Vollendung zu verhindern. Am Ende war das nicht erfolgreich.
Und weg waren sie und die Bilder auch. Um das Bild der arme Poet ist es dabei besonders schade. Das Bild war ein Knüller der Berliner Museen. Bis heute wird es übrigens in einigen Kunstverzeichnissen der Sammlung der Berliner Nationalgalerie zugeschrieben, allerdings mit dem Vermerk gestohlen. Das Bild zeigt einen Mann, der auf einer Matratze in der Ecke einer Dachkammer liegt und schreibt. Auf seinen Knien liegt Schreibpapier, um ihn herum Bücher und Papiere. Möbel gibt es keine. Dafür hängt da ein Schirm über dem Bett unter der Dachschräge, der vor dem Regen schützen soll, der durch das undichte Dach tropft. Ein Blick aus dem Fenster zeigt ein winterlich verschneites Dach. Ach ja, einen Ofen gibt es dann noch. Holz ist allerdings keins zu sehen. Kalt wird es also sein. Darum hat der Schreiber unter seiner Decke wohl auch den Hausmantel anbehalten. Unter dem Strich präsentierte Spitzweg mit diesem Bild anstelle eines erfolgreichen Künstlers einen Bohemian, zwar inspiriert, aber antibürgerlich und offensichtlich arm. Ein Meisterwerk, sagt Frieda Marie Grigul. Sie ist im Auktionshaus Griesebach in Berlin Expertin für die Kunst der Romantik. Und sie kennt Spitzweg ganz genau.
Dieses Bild, der arme Poet, ist natürlich sein bekanntestes Bild, absolut. Und auch, würde ich wagen zu sagen, vielleicht das bekannteste deutsche Bild der Kunst des 19. Jahrhunderts. Also gleich neben dem Wanderer über dem Nebelmeer ist das unsere Ikone. Und ich hatte gelesen, dass es tatsächlich sogar in einer Umfrage herausgekommen ist, dass der arme Poet gleich hinter der Mona Lisa das beliebteste Bild der Deutschen ist.
Ein unersetzlicher Verlust, sagt sie noch. Dass es der arme Poet, also das Bild, einmal so weit bringen würde, war dabei zunächst kaum abzusehen. als Karl Spitzweg es seinerzeit auf der Ausstellung des Münchner Kunstvereins präsentierte, wurde er deswegen hart angegangen. Die edle Tätigkeit des Schreibens und gleichzeitig die elenden Lebensverhältnisse des gemalten Schreibers, das passte nicht zum damaligen Weltverständnis. Übrigens sei Spitzweg auch selbst als Poet unterwegs gewesen, erzählt Lisa Marie Grigul.
Da gibt es diese berühmte Zeile, am Tage tue ich malen, am Abend tue ich dichten. Also er war wirklich mit Leidenschaft Dichter und insofern ist der arme Poet auch ein bisschen autobiografisch, nur nicht in dem Punkt mit den prekären Verhältnissen, denn Spitzweg, der nagte gar nicht am Hungertuch, sondern er war als Erbe und Sohn eines reichen Kaufmanns doch sehr gut aufgestellt finanziell.
Wie dem auch sei, das Bild der arme Poet kam damals bei den meisten Kritikern aus den genannten Gründen gar nicht gut an. Beim deutschen Publikum dann irgendwann schon. Wie kann das sein?
Darüber habe ich auch nachgedacht und ich glaube, das kann man nicht ganz seriös beantworten. Aber ich würde meinen, dass ein Punkt auf jeden Fall dieser Witz ist. Nicht? Spitzweg ist ja immer so, der ist pointiert. Also ganz konkret ist es ja zum Beispiel diese Geste der rechten Hand des Poeten, wo man immer nicht weiß, was macht er da? Skandiert er einen Vers oder zerdrückt er einen Floh? Und auf der anderen Seite ist aber auch was sehr Deutsches in diesem Bild. Das können wir heute irgendwie noch nachfühlen, nachspüren. Die Angst auch vor dem sozialen Abstieg. Und dieser erhobene Zeigefinger, lern was Ordentliches, sonst wird es dir auch so ergehen wie diesem armen Poeten. Und dann natürlich auch diese Faszination für alles so Geistige, für die Hochkultur, das alles ist da drin.
Und das ist nun weg, jedenfalls in Berlin. Gott sei Dank, sagt Frieda Marie Grigul, war das Berliner Bild nicht die einzige Fassung von »Der arme Poet«.
Es gibt insgesamt 3 ausgeführte Gemäldefassungen und eine Ölstudie. Diese Ölstudie war 2012 im Kunsthandel bei Sotheby's in London und ist heute im Grohmann Museum in Milwaukee zu sehen öffentlich. Und dann eben die 3 Gemäldefassungen, von denen nur noch eine zu sehen ist, und zwar in der Neuen Pinakothek in München. Die 2. ist die, die in Berlin gestohlen wurde, und eine 3. ist in Privatbesitz in der Schweiz. Und diese Gemäldefassungen, die weichen tatsächlich nicht viel voneinander ab.
Dabei hofft sie, dass der Berliner arme Poet irgendwann wieder auftaucht. Das hofft auch René Allange vom Landeskriminalamt.
Also meine Hoffnung wird dadurch genährt, dass das hier aus unserer Sicht ein atypischer Kunstdiebstahl ist. Sowohl die Begehungsweise ist, sage ich mal, schon sehr trickreich und Diebstähle werden eigentlich gemacht, damit man sich daran bereichert. Das heißt, die meisten gestohlenen Kunstwerke kommen über kurz oder lang wieder irgendwie auf den Markt oder in die Öffentlichkeit und wollen verkauft werden. Und die Täter möchten Geld dafür haben. Der arme Poet und auch der Liebesbrief, die sind nirgendwo angeboten worden. Es gab offensichtlich keinerlei Verkaufsambitionen von Seiten des aktuellen Besitzers. Das muss ja nicht unbedingt der Täter von damals sein. Es kann durchaus auch schon durch einige Hände gegangen sein. Das nährt bei mir auch die Hoffnung, dass es noch irgendwo in einem stillen Kämmerlein vorhanden ist.
Ein ganz entscheidender Grund für seine Hoffnung sei dabei, sagt René Allange, die Tat ist längst verjährt. Das bedeutet,
dass der aktuelle Besitzer für den Diebstahl nicht mehr bestraft werden kann. Es gibt keine rechtlichen Möglichkeiten, jetzt mehr dort jemanden in Regress zu nehmen oder zu bestrafen. Und ich glaube, dass vielleicht nach so vielen Jahren auch eine Zeit gekommen ist, wo man darüber nachdenken kann, ob man dieses Bild wieder in die richtigen Hände gibt, dass das Werk erhalten bleibt für die Nachwelt.
Der arme Poet, ein Gemälde, das man nicht sehen kann. Mein Kollege Bernd Geißen ging ihm auf die Spur. Weiter geht es jetzt nördlich zum Chiemsee. Der Chiemsee in Oberbayern, auch das Bayerische Meer genannt, ist wie alle Seen des Voralpenlands aus Gletschern der letzten Eiszeit entstanden. Bald siedelten auch Menschen dorthin. Sie hinterließen prägende Spuren rund um den beschaulichen Badeort Seebruck am nördlichen Seeufer. Lange schon bevor die Römer kamen, hatten schon die Kelten die Vorzüge der Region entdeckt. Die Römer führten dann ihre Straße von Salzburg nach Augsburg durch den Ort und bauten eine Brücke über die Alz, die hier mitten im heutigen Seebruck den Chiemsee Richtung Norden verlässt. Das Erstaunliche aber ist, dass die Römer friedlich mit den Kelten zusammenlebten. antike Gebäudereste und Artefakte, die in archäologischen Ausgrabungen sichergestellt wurden, belegen das. Ein Teil davon ist im Römermuseum in Seebrugg anzuschauen. Eine Fahrradtour führt uns zu den archäologischen Fundorten. Dorothea Breit hat die Spuren der Kelten und Römer in Seebrugg aufgenommen.
Die blaue Wasseroberfläche des Chiemsees kräuselt im Wind. Der Radweg nach Seebrugg führt am östlichen Seeufer neben der Landstraße entlang und vorbei an einem römisch-norischen Gräberfeld. Einige hundert Meter vor dem Ortseingang liegt es im Schatten hoher alter Eichen versteckt. Grabstelen und Informationstafeln weisen darauf hin. In der Mitte ist eine längliche Vertiefung zu sehen, in der Tote verbrannt wurden. Rund 250 Urnengräber und 4 flache Hügelgräber wurden hier freigelegt. Die Römer verbrannten ihre Toten. Die Noriker bestatteten sie in Rückenlage oder seitlicher Hockstellung.
Hier war Ort am Chiemsee schon eine keltische Siedlung, bevor die Römer kamen, sprich so ab 250 vor Christus.
Matthias Zierreis leitet das Römermuseum Bedaeum in Seebrugg, in dem die Originale der römischen Grabsteine aus Kalksteinmonolith zu sehen sind. Der Radweg führt vom Gräberfeld aus dorthin über die Brücke der Alz, die mitten im Dorf träge aus dem Chiemsee Richtung Norden strömt. Im Hafen dümpeln Segelboote. Das Römermuseum liegt unterhalb der Kirche auf einer Anhöhe im ehemaligen Mesnerhaus.
Die Römer sind friedlich hier in diese Gegend gekommen. Die hatten schon lange vorher Freundschaftsverträge, Handelsverträge mit den ansässigen Kelten vom Königreich der Noriker. Die Kelten haben ihr Gold, die haben Salz, die haben Kupfer, die haben das hervorragende Eisen, das Ferrum Noricum, mit den Römern gehandelt. Hier, wo jetzt die Kirche ist, da stand schon zur Keltenzeit ein Tempel für den keltischen Seegott. Man weiß den genauen keltischen Namen nicht, aber die Römer haben ihn Bedaeus genannt. Und diesem Gott Bedaeus, diesem keltischen Lokalgott, haben die einen monumentalen Steintempel errichtet.
Im Vorhof des Römermuseums sind Steine des Tempels zu sehen, sowie Reste des ehemaligen Kastells, das die Römer später, nachdem die Germanen den Tempel zerstört hatten, aus den Steinen des Tempels bauten. Wobei sie die Podiumsmauer des Tempels zur Wallmauer des Kastells machten. Die heute auf den keltischen und römischen Ruinen auf der Anhöhe thronende Kirche datiert aus dem 15. Jahrhundert.
Und die Steine für diesen Tempelbau, die kommen aus dem Salzburgischen, das ist nämlich Untersberger Marmor, und der wurde an die 50 Kilometer per Ochsenkarren hierher gefahren. Also eine große Leistung, diesen monumentalen Tempel hier zu errichten. Und unter Kaiser Claudius wurde dann das ehemalige Königreich Noricum zu einer Provinz erhoben und eben dann auch erschlossen durch die Legionäre. Die haben die Straßen gebaut, die Brücken gebaut, Wasserleitungen, all diese Dinge. Für die Bevölkerung hier hatte das auch große Vorteile, sei es jetzt Fußbodenheizungen, die Bäder, ja, die Wohnkultur, ja, das Essen, neue Gemüse- und Obstsorten. Also da war ja sehr viel, was die Römer also Positives mitgebracht haben. Die Kelten hier, diese Noriker, die durften zum Beispiel auch ihre Tracht behalten.
Funde von Grabbeigaben belegen dies. Kleidung und Fibeln, das waren Sicherheitsnadeln ähnliche Broschen, mit denen die Noriker ihre Tuniken zusammenhielten, wie an Figurinen zu sehen ist.
Diese norisch-panonische Tracht, die Arbeitskleidung ist in dem Fall, das heißt ein enges Unterkleid und dann noch zwei Oberteile. Das sind jetzt so rechteckig geschnittene Stoffstücke, die jetzt die karierten hier, die werden an der Schulter mit so Fibeln gehalten und dann in der Mitte und die Teile dann nur mit dem Gürtel zusammengehalten. Das heißt, man konnte über die Fibeln auch ganz gut seinen Wohlstand darstellen. Das ist jetzt die Bronze-Variante, gab auch noch die Silber. Wer sehr reich war, hatte vielleicht eine Goldfibel, da kannst du gleich mal zeigen.
Es lohnt sich unbedingt, vor der Radtour zu den 11 archäologischen Fundstätten in der Region die spannende Geschichte der Kelten und Römer bei einer Führung im Museum zu erkunden.
Der Tempel und der Ort, die sind aufgeblüht. Das ging an die 250 Jahre sehr, sehr gut. Die Straße ging zum Beispiel durch von Salzburg kommen Richtung Augsburg, das war die Via Publica, die wichtigste Ost-West-Verbindung nördlich der Alpen. Hier war ein Brückenort, also man musste hier durchkommen, um über die Brücke zu gehen, zu fahren, die Handelswaren zu transportieren. Es war Pilgerbesuch im Tempel, es war eine Kleinstadt, richtig eine aufblühende Kleinstadt. Das Bedaeum, so hieß der Ort, und das ging bis zur Mitte vom 3. Jahrhundert sehr gut. Doch dann kamen ganz gewaltig die Germaneneinfälle.
Das Ausmaß der Kämpfe und Verwüstungen durch die Germanen bezeugen eine Brandschicht und verkohlte Reste, die Archäologen bei Grabungen fanden. Für die Führung ist Matthias Zierreis in die Rolle eines Legionärs geschlüpft. Er trägt bis zu den Knien geschnürte Ledersandalen und über einer Tunika aus rötlich-braunem Wollstoff ein schweres Kettenhemd. Auf dem Kopf einen ausgepolsterten Helm mit Wolfsfell. Die Helme der Römer sind mit Nacken- und Wangenschutz versehen und je nach Rang des Trägers auch mit rot gefärbten Rosshaaren geschmückt. Hinzu kommen ein körpergroßer gebogener Holzschild und ein Wurfspeer.
Das ist ein sogenanntes Pilum. Das ist der Wurfspeer der Legionäre. Der ist relativ schwer, wiegt an die 2 Kilo, besteht zur Hälfte aus Holz. Die andere Hälfte, kann man sagen, vom Gewicht her ist Eisen. Und zwar hier weiches Eisen mit einer gehärteten Spitze.
Alles zusammen wiegt 25 Kilo. Wer mag, darf es ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit schwerem Helm auf dem Kopf, Schild und Speer in den Händen. Erstaunlich ist die Fülle gefundener Gegenstände, die den Lebensalltag der Noriker und Römer gestalteten. Jagd- und Fischereigeräte wie Angelhaken, Fragmente von Keschern, Reusen, Wurfnetzen und Jagdspeeren, Geschirre für Pferde- und Ochsenkarren, eisengeschmiedete Hufschuhe für die Zugtiere. Daneben Handwerkzeuge, Öllampen, Badesalze und Salben, Körperöle und Düfte, auch religiöse Artefakte, Weihesteine, Tierfiguren und Spielzeuge aus Kindergräbern sowie Skelettreste sind erhalten. Es gab Würfel und Brettspiele, Ketten aus Lapislazuli, metallene und aus Knochen geschnitzte Kämme, Schminkpaletten, Bronzespiegel, feinste Pinzetten, Scheren, aus Bein geschnitzte kleine Löffel und Essgeschirre aus Keramik.
Das ist jetzt eine Originalscherbe einer solchen Terra Sigillata. Oben haben wir noch ganze Schüsseln, teilweise komplett erhalten. Die sind jetzt von der Tonqualität hervorragend, also ganz eine feine Körnung. Die sind vom Brennvorgang hervorragend gebrannt, eben klingend hart, also sehr gute Qualität. Und die haben alles diese rote Glasur drauf. Und die rote Glasur ist der rote Tonschlicker. Und der wurde tatsächlich vor dem letzten Brennvorgang auf die Schüsseln, Teller etc. aufgebracht. Und der gibt diesen wunderschönen Glanz.
In die Keramiken sind auch Stempel eingebrannt.
Deshalb wissen wir jetzt zum Beispiel in der Vitrine 3 oben, das kommt aus Oberitalien, bei der 4er, das kommt aus Frankreich und bei der Nummer 6, das sind dann Sachen, die kommen aus dem Rheinland, Rheinzabern. Von Rheinzabern hat sich ein Betrieb ganz in der Nähe von uns, und zwar in der Nähe von Rosenheim, Westerndorf, St. Peter, niedergelassen und hat dort die Fabrik aufgebaut. Denn dort sind hervorragende Tonvorkommen und es fließt der Inn dran vorbei. Und der Inn war damals schon ein Handelsweg. Und da haben die den Inn quasi genutzt, um ihre Tonwaren über den Inn in die Donau und von der Donau aus bis ans Schwarze Meer zu fahren. Und man weiß es deshalb, weil man am Schwarzen Meer wiederum Tonwaren mit dem Stempel von dem Hersteller, der in Westerndorf St. Peter seinen Sitz hatte, gefunden hat.
Die Römer führten ihre Münzen ein, Maßeinheiten und Zollstock, was den Handel ebenfalls beförderte. Fortschrittlich waren auch ihre Schreibwerkzeuge. Der Stylus, ein Griffel, mit dem sie Notizen in handliche, wachsbeschichtete Holztäfelchen ritzten. Längere Texte wurden auf Papyrus geschrieben oder in Stein gemeißelt. Die wichtigsten Fundorte der im Museum Bedaeum versammelten Gegenstände sind auf einem 27 Kilometer langen Fahrradrundweg nördlich von Sepuk zu entdecken. Die Tour beginnt entlang der gemächlich aus dem Chiemsee Richtung Norden mäandernden Alz. Der Weg verläuft durch Naturschutzgebiet und duftenden Auenwald, bevor er abzweigt und über Wiesen einen Berg hinaufführt. Dort liegt hinter einer Handvoll Bauerngehöften Stöffling.
Hier war Ort eine keltische Großsiedlung vom Stamm der Alaunen. Und das war mittellatinzeitlich fast bis zur Zeit, als die Römer kamen.
Funde von keltischen Münzen und Fibeln, Gewandspangen und Gürtelketten aus Bronze belegen eine Besiedelung über mehrere Jahrhunderte bis etwa zum Jahr 50 vor der christlichen Zeitrechnung. Auf einer Wiese stehen einige mit Lehm und Holz rekonstruierte Keltenhütten, umgeben von einem Zaun aus knorrigen Ästen. Die Hütten sind begehbar. Drinnen gibt es Feuerstellen und Schlafnischen, nebenan Tierställe. Über Wiesen und Waldwege geht es weiter bergauf und bergab. Auf engstem Raum wechseln Hügel und Senken, Toteislöcher, Moore, Hoch- und Mischwälder einander ab. Getreide- und Maisfelder, Kartoffeläcker, weidende Kühe und Pferde. Eine keltische Viereckschanze und ein hallstattzeitlicher Grabhügel liegen auf dem Weg. Hier und dort auch ein römischer Straßenmeilenstein und wunderbare Blicke auf die Skyline der Alpen im Süden. Eine der am besten erhaltenen Ausgrabungsstätten befindet sich in Ufernähe des Chiemsees. Sie ist überdacht zum Schutz der wie Schächte strukturierten Mauerreste. Archäologen hielten die Anlage zuerst für eine Darre, in der Getreide getrocknet und Fisch geräuchert wurde. Doch sie irrten.
Der Dr. Steidl hat sich die ganzen Funde, die Pläne, alles nochmal angeschaut, auch die Ausgrabungsberichte, und hat festgestellt, nee, das ist keine Darre gewesen, sondern diese überdachte Ausgrabungsstelle. Darin ist eine Hypokaustenheizung, also eine Fußbodenheizung, als Anbau von einem reichen Römer. Und es war hochinteressant, weil eben nicht nur die Fußbodenheizung ist, da war auch eine Toilette, also eine Latrine im südlichen Bereich. Und da hat er dann Gewürze gefunden, Petersilie, also heimische Sachen, aber auch von der Feige Kerne und eben die Getreidesorten, Weizen, Gerste, die Hirse und Dinkel. In diesem Seeton haben sich halt die organischen Sachen super erhalten. Das ist halt so eine Besonderheit hier auch bei uns.
Auf den Spuren der Kelten und Römer in Seebruck, nördlich des Chiemsees, meine Kollegin Dorothea Breit war für uns dort. Und damit endet der heutige Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und wenn Sie wollen, dann hören wir uns kommenden Sonntag wieder und dann reisen wir unter anderem nach Rumänien, es geht weiter nach Japan, außerdem nach Norwegen und New Orleans. Und am Mikrofon verabschiedet sich für heute Susan Sari mit weiteren Worten der Dichterin Monika Minder zum Frühling. Jetzt, wo die erste Sonne den Schnee, den wir den ganzen Winter vermisst haben, über die Straße in den Bach fließen lässt, durchbricht Zuversicht das lichtschwarze Auge. Die Vögel tun bereits, als ob, und Katzen hocken auf apernen Feldern, wie wenn sie das Kleingedruckte studieren würden.